SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 6. Es liest Manfred Zapatka.
Ein flachgestreckter Jaguar fegte vor mir um die Hügelkurve und nahm seine Geschwindigkeit zurück, um mir das Bad im Granitstaub zu ersparen, das einem der vernachlässigte Zustand der letzten halben Meile Straße vor der Einfahrt nach Idle Valley sonst unweigerlich bereitete. Anscheinend wurde an diesem Zustand nichts geändert, weil man die Sonntagsfahrer abschrecken wollte, die der Geschwindigkeitsrausch der Autobahnen verdorben hatte. Ich erhaschte mit den Augen ein helles Halstuch und eine Sonnenbrille. Eine Hand winkte beiläufig zu mir herüber, Nachbar zum Nachbarn. Dann legte sich der Staub wieder und fügte sich zu dem weißen Film, der das Gebüsch und das sonnenverbrannte Gras bereits überzog. Dann war ich um die Felsenecke, die Straße bekam ordentlichen Asphalt und alles war glatt und gepflegt. Dann rollte das alles vorbei und heiß und hell erschien das Glitzern des Sees und ich fing an, nach den Nummern an den Torpfeilern zu schauen. Ich hatte das Haus der Waits nur einmal und bei Dunkelheit gesehen. Es war nicht so groß, wie es in der Nacht ausgesehen hatte. Die Zufahrt stand voller Autos, also parkte ich am Straßenrand und ging hinein. Ein mexikanischer Butler in weißer Jacke öffnete mir die Tür. Er war ein schlanker, gepflegter, gut aussehender Bursche und die Jacke saß ihm ausgezeichnet. Und er sah aus wie ein Mexikaner, der seine 50 pro Woche bekam und sich nicht eben umbrachte vor Arbeit. Er sagte, »Buenas tardes, señor«, und grinste, als hätte er mich irgendwie hereingelegt. »Su nombre de usted, por favor?« »Marlowe«, sagte ich. »Und für wen reiten Sie denn das hohe Ross da, Candy? Wir haben doch schon am Telefon zusammen geplaudert, wissen Sie nicht mehr?« Er grinste, und ich ging hinein. Es war die typische Cocktailparty, alles redete zu laut, keiner hörte zu. Jeder klammerte sich, als ging's um sein Leben, an ein Glas von dem Saft, die Augen sehr hell, die Backen gerötet oder blass oder schweißbedeckt, je nach der Menge des konsumierten Alkohols und der Fähigkeit des Betreffenden, ihn zu vertragen. Da nahm Eileen Wade neben mir Gestalt an, in einem hellblauen Etwas, das ihr durchaus nicht zum Nachteil gereichte. Sie hatte ein Glas in der Hand, aber es sah nicht so aus, als sei es mehr als ein Requisit. »Ich bin sehr froh, dass Sie haben kommen können«, sagte sie ernst. »Roger möchte Sie in seinem Arbeitszimmer sprechen. Er hasst Cocktailpartys. Er arbeitet.« »Bei diesem Krawall hier?« »Das scheint ihn nie zu stören. Candy wird Ihnen einen Drink bringen. Oder wenn Sie vielleicht lieber an der Bar...« »Ja, da gehe ich hin«, sagte ich. »Tut mir leid, das am Abend neulich.« Sie lächelte. »Ich glaube, Sie haben sich schon entschuldigt. Es war doch nichts weiter.« Ich finde, es war allerhand. Sie behielt ihr Lächeln lange genug, um zu nicken, sich abzuwenden und wegzugehen. Ich entdeckte die Bar in der Ecke neben einer sehr breiten Glastür. Es war so ein Ding, das man nach beiden Seiten aufdrücken kann. Ich war gerade halb durch den Raum, vorsichtig bemüht, mit niemandem zusammenzustoßen, als eine Stimme sagte, »Ah, Mr. Marlowe!« Ich drehte mich um und erblickte Mrs. Loring auf einer Couch neben einem reichlich preziös wirkenden Mann mit randloser Brille und einem Schmutzfleck am Kinn, der möglicherweise ein Spitzbart sein sollte. Sie hatte ein Glas in der Hand und sah gelangweilt aus. Er saß mit verschränkten Armen da, still, und machte ein grimmiges Gesicht. Ich ging hinüber. Sie lächelte mich an und gab mir die Hand. »Das ist mein Mann, Dr. Loring. Mr. Philip Marlowe, Edward.« Der Bursche mit dem Spitzbart schenkte mir einen kurzen Blick und ein noch kürzeres Nicken. Ansonsten rührte er sich nicht. Anscheinend hob er sich seine Energie für etwas Besseres auf. »Edward ist sehr müde«, sagte Linda Loring. »Edward ist immer sehr müde.« »Das sind Ärzte oft«, sagte ich. »Kann ich Ihnen einen Drink holen, Mrs. Loring? Oder Ihnen, Herr Doktor?« »Sie hat genug gehabt«, sagte der Mann, ohne einen von uns anzusehen. »Ich trinke nicht. Je mehr Leute ich sehe, die es tun, desto froher bin ich, dass ich's nicht tue.« »Komm wieder, kleine Sheba«, sagte Mrs. Loring träumerisch. Er fuhr herum und holte aus. Ich machte, dass ich wegkam und schaffte es bis zur Bar. In Gesellschaft ihres Mannes wirkte Linda Loring wie ein anderer Mensch. Es war etwas Scharfes in ihrer Stimme und etwas Höhnisches in ihrem Gesichtsausdruck, das sie mir gegenüber nicht gezeigt hatte, selbst als sie verärgert war. Candy stand hinter der Bar. Er fragte mich, was ich trinken wollte. »Im Moment gar nichts, danke. Mr. Wade möchte mich sprechen.« »Es muy ocupado, Señor. Sehr beschäftigt.« Ich hatte nicht den Eindruck, dass mir Candy besonders sympathisch werden würde. Als ich ihn bloß ansah, fügte er hinzu, »Aber ich gehe nachsehen. De pronto, Señor.« Er schlängelte sich geschmeidig durch die Menge und war im Nu wieder zurück. »Okay, Genosse, ab durch die Mitte«, sagte er mit heiterer Miene. Ich folgte ihm durch den Raum, der die ganze Längsseite des Hauses einnahm. Er machte eine Tür auf, ich ging hindurch, er machte sie hinter mir zu, und der größte Teil des Getöses war auf einmal in die Ferne gerückt. Ich stand in einem Eckzimmer, groß und kühl und ruhig, mit Glastüren nach draußen und Rosen davor und einer Lüftungsanlage, die in ein Seitenfenster eingebaut war. Ich sah den See und ich sah Wade, lang ausgestreckt auf einer hellbraunen Ledercouch. Ein großer gebleichter Holzschreibtisch trug eine Schreibmaschine und neben der Schreibmaschine lag ein Stoß gelbes Papier. »Schön, dass Sie kommen, Marlowe«, sagte er träge. »Suchen Sie sich einen Parkplatz. Haben Sie schon was getrunken?« »Noch nicht.« Ich setzte mich und sah ihn an. Er wirkte immer noch ein bisschen blass und gedrückt. »Was macht die Arbeit?« »Läuft ganz gut, bloß dass ich zu schnell müde werde. Ein Jammer, dass man über 4 Tage Sauferei so schwer wegkommt. Ich kann oft am allerbesten arbeiten danach. In meiner Branche ist es leicht, sich volllaufen zu lassen und sich dann wer weiß wie ein abzubrechen. Aber dann hat der Stoff nichts getaugt. Wenn er was taugt, kommt's leicht und elegant. Wenn Sie was Gegenteiliges darüber gehört oder gelesen haben, dann ist das Kokolores.« »Kommt vielleicht darauf an, wer der Schriftsteller ist«, sagte ich. »Bei Flaubert ist es nicht leicht und elegant gekommen, und sein Stoff war gut.« »Okay«, sagte Wade und setzte sich auf. »Sie haben also Flaubert gelesen und sind somit ein Intellektueller, ein kritischer Kopf, ein Gelehrter der literarischen Welt.« Er rieb sich die Stirn. »Ich bin Abstinenzler und ich hasse das. Ich hasse jeden, der ein Glas in der Hand hat. Und ich muss da gleich rausgehen und diese Schwachköpfe anlächeln. Alle wissen verdammt genau, dass ich Alkoholiker bin. Alle fragen sie sich, wovor ich auf der Flucht bin. Irgendein Blödian aus der Freud-Schule hat das zu einem Gemeinplatz gemacht. Jedes 10-jährige Kind weiß es inzwischen. Wenn ich eins hätte, was Gott verhüten möge, würde das bald mich todsicher fragen, wovor bist du eigentlich auf der Flucht, Daddy, wenn du trinkst?« »Soweit ich mitgekriegt habe, war das alles doch erst in letzter Zeit«, sagte ich. »Da ist es schlimmer geworden, ja, aber zur Flasche habe ich immer schon gern gegriffen. Wenn man jung ist und hat eine stabile Kondition, kann man die Folgen noch zum größten Teil verkraften. Aber wenn man auf die 40 zugeht, reagiert man nicht mehr so elastisch.« Ich lehnte mich zurück und zündete mir eine Zigarette an. »Weswegen wollten Sie mich eigentlich sprechen?« »Was glauben Sie denn, wovor ich auf der Flucht bin, Marlowe?« »Keine Ahnung. Ich bin da nicht genug informiert. Außerdem ist jeder vor irgendwas auf der Flucht. Aber nicht jeder besäuft sich. Wofür fliehen denn Sie zum Beispiel? Vor Ihrer Jugend oder einem Schuldbewusstsein oder der Einsicht, dass Sie bloß ein Schmalspurunternehmer in einer Schmalspurbranche sind?« »Ich kapiere schon«, sagte ich. »Sie brauchen jemanden, den Sie beleidigen können. Schießen Sie los, alter Freund. Wenn's anfängt, weh zu tun, werde ich mich schon melden.« Er grinste und rubbelte sich das dichte, krause Haar. Er stieß mit dem Zeigefinger gegen seine Brust. »Hier sehen Sie selber einen Schmalspurunternehmer in einer Schmalspurbranche vor sich, Marlowe. Alle Schriftsteller sind Arschlöcher, und ich bin eins der Größten. Ich habe 12 Bestseller geschrieben, und wenn ich den Stapel Quatsch da auf dem Schreibtisch je zu Ende bringe, dann sind's vielleicht 13. Und keiner davon ist auch nur einen Schuss Pulver wert. Ich habe ein reizendes Haus in einer hochherrschaftlichen Wohngegend, die einem hochherrschaftlichen Multimillionär gehört. Ich habe eine reizende Frau, die mich liebt, und einen reizenden Verleger, der mich ebenfalls liebt. Und ich selber liebe mich schließlich auch und am meisten von allen. Ich bin ein egoistischer Hund, ein literarischer Strichjunge oder Zuhälter. Suchen Sie sich aus, was Ihnen am passendsten erscheint. Und ein mit allen Wassern gewaschener Schurke. Also was können Sie da schon für mich tun? Tja, was zum Beispiel? Wieso werden Sie denn nicht sauer? Dazu besteht gar kein Anlass, ich höre bloß zu. Wie Sie Ihrem Hass gegen sich selber Luft machen. Das ist langweilig, aber für mich doch nicht verletzend. Er lachte rau. Sie gefallen mir, sagte er. Trinken wir was. Nicht hier drin, mein Lieber. Nicht wir beide allein. Ich lege keinen Wert darauf, Ihnen bei Ihrem ersten Glas zuzusehen. Aufhalten kann Sie keiner. Und vermutlich würde das auch keiner versuchen, aber ich muss ja nicht gerade Beihilfe leisten dazu. Er stand auf. Wir müssen's ja auch nicht hier drin. Gehen wir rüber und sehen wir uns die Prachtauslese von Leuten an, die man kennenlernt, wenn man genügend Geld scheffelt, um da zu wohnen, wo sie wohnen. Hören Sie zu, sagte ich. Jetzt sollten Sie aber mal einen Punkt machen. Die sind auch nicht viel anders als alle anderen. Tja, sagte er verkrampft, aber Sie sollten es sein. Wenn Sie es nicht sind, wozu sind Sie dann Nütze? Sie sind die Oberschicht des Landes und doch nicht besser als ein Haufen Lastwagenfahrer, die sich den Bauch mit Fusel vollgepumpt haben. Nicht mal so gut. Machen Sie einen Punkt, sagte ich noch einmal. Wenn Sie sich besaufen wollen, dann besaufen Sie sich. Aber lassen Sie es nicht an Leuten aus, die sich besaufen können, ohne anschließend bei Dr. Verringer auf der Nase liegen zu müssen oder einen Rappel zu kriegen und Ihre Frauen die Treppe runterzuschmeißen. Tja, sagte er, und er war plötzlich ruhig und nachdenklich. Sie haben den Test bestanden, alter Freund. Wie wär's, wenn Sie für eine Weile zu uns ins Haus kämen? Es täte mir schon ziemlich gut, nur einfach zu wissen, dass Sie da sind. Ich sehe nicht ganz, wieso. Aber ich, einfach dadurch, dass Sie da sind, würden 1.000 im Monat Sie interessieren? Ich bin gefährlich, wenn ich betrunken bin. Ich will nicht gefährlich sein und ich will nicht betrunken sein. Ich könnte Sie nicht davon abhalten. Versuchen Sie es doch mal 3 Monate. Ich würde das verdammte Buch zu Ende bringen und dann für eine Weile weit wegfahren, irgendwo in den Schweizer Bergen liegen und mit mir ins Reine kommen. Das Buch, Brauchen Sie das Geld? Nein, ich muss nur einfach etwas zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich erledigt. Ich bitte Sie als Freund. Für Lennox haben Sie noch mehr getan. Ich stand auf und ging bis dicht zu ihm hinüber und sah ihn mit festem Blick an. Ich habe Lennox den Tod gebracht, Mister. Ich habe ihm den Tod gebracht. Er schob die Lippen übereinander. Gehen wir jetzt was trinken. Er ging zur Tür und stieß sie auf und wir begaben uns hinaus. Wenn es in seiner Absicht gelegen hatte, mir Unbehagen zu bereiten, dann hatte er erstklassige Arbeit geleistet. Als er die Tür aufmachte, explodierte der Krach aus dem Wohnzimmer uns mitten ins Gesicht. Er kam mir noch lauter vor als vorhin, wenn das möglich war. Etwa um 2 Drinks lauter. Wade winkte verschiedenen Leuten zu und die Leute schienen erfreut, ihn zu sehen. Aber um diese Zeit hätte ihn auch Phil, der Killer von Pittsburgh, mit seinem Spezialeispickel Freudenschreie entlockt. Das Leben war eben ein einziges großes Varieté. Auf dem Weg zur Bar sahen wir uns auf einmal Dr. Loring und seiner Frau gegenüber. Der Arzt stand auf und trat einen Schritt auf Wade zu, als wollte er ihn stellen. Er hatte einen Blick im Gesicht, der fast krank war vor Hass. »Nett, Sie zu sehen, Herr Doktor«, sagte Wade liebenswürdig. »Hallo, Linda. Wo haben Sie denn in letzter Zeit gesteckt?« »Nein, ich glaube, das war eine dumme Frage. Ich...« »Mr. Wade«, sagte Loring mit einer Stimme, in der es zitterte. »Ich habe Ihnen etwas zu sagen, etwas sehr Einfaches und, wie ich hoffe, Endgültiges. Lassen Sie die Finger von meiner Frau.« Wade sah ihn mit einem merkwürdigen Blick an. »Herr Doktor, Sie sind übermüdet und Sie haben nichts zu trinken. Ich werde Ihnen etwas holen.« »Ich trinke nicht, Mr. Wade, wie Sie sehr wohl wissen. Ich bin hier nur zu einem einzigen Zweck, und diesen Zweck habe ich eben zum Ausdruck gebracht. »Nun, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen«, sagte Wade immer noch liebenswürdig. »Und da Sie Gast in meinem Hause sind, habe ich meinerseits nichts weiter zum Ausdruck zu bringen, als dass ich der Ansicht bin, Sie spinnen ein bisschen.« Die Gespräche in der Runde waren plötzlich fast verstummt. Die Herrschaften waren ganz Ohr, große Szene. Dr. Loring zog ein paar Handschuhe aus der Tasche, straffte sie, fasste den einen beim Fingerende und schlug ihn Wade hart ins Gesicht. Wade zuckte nicht mit der Wimper. »Pistolen und Kaffee im Morgengrauen?«, fragte er gelassen. »Ich sah nach Linda Loring. Ihr Gesicht war rot vor Zorn. Sie stand langsam auf und fasste ihren Mann ins Auge. »Mein Gott, was bist du doch für ein Schmierenkomödiant, Schatz. Hör auf, dich wie ein verdammter Narr zu benehmen. Ja, Schatz? Oder willst du hier lieber stehen bleiben, bis dir jemand ins Gesicht schlägt?« Loring fuhr zu ihr herum und hob die Handschuhe. Wade trat ihm in den Weg. »Nicht so hastig, Doktor. In unseren Kreisen hier ist es üblich, Frauen nur unter vier Augen zu schlagen.« »Wenn Sie dafür sich selber sprechen, hege ich keinen Zweifel«, höhnte Loring. »Und Unterricht in gutem Benehmen brauche ich von Ihnen noch lange nicht.« »Ich nehme auch nur Schüler, bei denen eine Aussicht besteht«, sagte Wade. »Schade, dass Sie so früh schon gehen müssen«, er hob die Stimme. »Candy, kelle Dr. Loring salga de aquí al acto.« Er fuhr zu Loring herum. »Falls Ihnen das zu Spanisch vorkommt, Doktor, es heißt, dort ist die Tür.« Und er wies die Richtung. Loring starrte ihn an, ohne sich zu rühren. »Ich habe Sie gewarnt, Mr. Wade«, sagte er eisig, »und eine ganze Anzahl Leute haben mich gehört. Ich werde Sie nicht noch einmal warnen.« »Das ist auch besser«, sagte Wade schroff. »Aber wenn Sie doch noch einmal die Lust ankommen sollte, dann tun Sie es auf neutralem Boden. Das gibt mir ein bisschen mehr Handlungsfreiheit. Tut mir leid, Linda, aber Sie haben ihn geheiratet.« Er rieb sich behutsam die Wange, wo das schwere Ende des Handschuhs ihn getroffen hatte. Linda Loring lächelte bitter. Sie zuckte die Achseln. »Wir gehen«, sagte Loring. »Komm, Linda.« Sie setzte sich wieder hin und griff nach ihrem Glas. Sie maß ihren Mann mit einem Blick ruhiger Verachtung. »Du gehst«, sagte sie. »Du hast noch eine Reihe von Besuchen zu machen, wenn du dich erinnerst.« »Du kommst mit mir«, sagte er wild. Sie drehte ihm den Rücken zu. Er griff nach ihr und packte ihren Arm. Wade langte nach seiner Schulter und riss ihn herum. »Immer langsam, Doktor. Sie können nicht immer gewinnen.« »Nehmen Sie die Finger da weg.« »Nur zu gern, wenn Sie sich wieder abregen«, sagte Wade. »Ich habe eine Idee, Doktor. Warum gehen Sie nicht mal zu einem guten Arzt?« Irgendwer lachte laut. Loring spannte sich wie ein zum Sprung geducktes Tier. Wade spürte es, wandte ihm mit einer eleganten Bewegung den Rücken und ging weg. Womit Dr. Loring der Dumme war. Wenn er hinter Wade herlief, musste er eine noch schlechtere Figur machen als ohnehin schon. Es blieb ihm nichts übrig, als zu verschwinden, und das tat er denn auch. Er stampfte mit Vehemenz durch den Raum, den Blick starr geradeaus auf die Tür gerichtet, die Candy ihm offen hielt. Er ging hinaus. Candy schloss die Tür mit hölzernem Gesicht und trat wieder hinter die Bar. Ich ging hinüber und bat um etwas Scotch. Ich konnte Wade nirgends sehen. Er war einfach verschwunden. Auch Eileen sah ich nicht. Ich drehte dem Zimmer den Rücken zu und ließ die Leute hecheln, während ich meinen Scotch trank. Ein kleines Mädchen mit lehmfarbenem Haar und einem Band um die Stirn hockte sich neben mich, stellte ein Glas auf die Bar und nörgelte. Candy nickte und machte ihr einen neuen Drink. Das kleine Mädchen wandte sich zu mir. »Interessieren Sie sich für den Kommunismus?«, fragte sie mich. Sie hatte glasige Augen und ihre kleine rote Zunge fuhr unablässig zwischen den Lippen hin und her, als suche sie nach einem Krümel Schokolade. »Ich finde, jeder sollte das«, fuhr sie fort. »Aber wenn man einen von den Männern hier fragt, dann wollen die alle bloß fummeln.« Ich nickte und betrachtete über mein Glas hinweg ihre Stupsnase und ihre sonnenvergröberte Haut. Nicht, dass ich nun unbedingt was dagegen hätte, wenn Sie's nett machen, erklärte sie mir und griff nach dem frischen Glas. Sie zeigte mir ihre Backenzähne, während sie es zur Hälfte in sich hineingoss. »Rechnen Sie nicht auf mich«, sagte ich. »Wie heißen Sie?« »Marlowe.« »Mit E oder ohne?« »Mit.« »Ah, Marlowe«, psalmodierte sie. »So ein schöner, trauriger Name.« Sie stellte das Glas ab, das fast leer war, schloss die Augen, warf den Kopf zurück und breitete die Arme aus, wobei sie mich fast ins Auge traf. Ihre Stimme vibrierte gefühlig, als sie sagte, »War dies denn das Gesicht, das 1000 Schiffe der Heimat nahm und Ilions Türme brach? O süße Helena, mach mich unsterblich mit einem Kuss!« Sie öffnete die Augen, grapschte nach ihrem Glas und prostete mir zu. »Sie waren gut da drin eben, mein Freund. Haben Sie Gedichte geschrieben in letzter Zeit?« »Eigentlich nicht viel. Sie können mich küssen, wenn Sie mögen«, sagte sie affektiert. Ein Bursche in Shantung-Jacke und offenem Hemd tauchte hinter ihr auf und grinste mir über ihren Kopf weg zu. Er hatte kurzes rotes Haar und ein Gesicht wie eine kollabierte Lunge. Er war der hässlichste Kerl, den ich je zu Gesicht bekommen hatte. Er tätschelte dem kleinen Mädchen den Kopf. »Nun komm schon, Kitten. Zeit für die Haia.« Sie warf sich wie eine Furie zu ihm herum. »Du meinst, du musst wieder diese gottverdammten Knollenbegonien gießen?« gellte sie. »Aber hör mal, Kitten, nimm die Finger weg von mir, du gottverdammter Mädchenschänder!« schrie sie und schleuderte ihm den Rest ihres Drinks ins Gesicht. Der Rest bestand nur noch aus einem Teelöffel voll und zwei Eiswürfeln. »Um Himmels Willen, Kindchen, ich bin doch dein Mann«, schrie er zurück, grapschte nach einem Taschentuch und wischte sich das Gesicht. »Hast du kapiert? Dein Mann!« Sie schluchzte heftig auf und warf sich in seine Arme. Ich machte einen Bogen um die beiden und suchte das Weite. Alle Cocktailpartys gleichen sich, sogar im Dialog. Aus dem Haus sickerten jetzt langsam Gäste in die Abendluft hinaus. Stimmen verblassten, Wagen fuhren an, Abschiedsfloskeln flogen herum wie Gummibälle. Ich ging zur Glastür und trat auf die gefließte Terrasse. Der Boden fiel zum See hin ab, der reglos dalag wie eine schlafende Katze. Es gab einen kurzen Holzsteg unten mit einem Ruderboot, das an einer weißen Vorleine hing. Nach dem gegenüberliegenden Ufer zu, das nicht sehr fern war, zog ein schwarzes Wasserhuhn müßige Kreise wie eine Schlittschuhläuferin. Sie schienen nicht mehr zu hinterlassen als ein flach verebbendes Gekräusel. Leichte Schritte klangen hinter mir auf, und Eileen Wade kam über die Terrasse und setzte sich neben mich auf die Kante eines Liegestuhls. »Nun, was halten Sie davon?« fragte sie ruhig. »Von dem Herrn, dem die Handschuhe so locker sitzen?« »Oh nein«, sie runzelte die Stirn. Dann lachte sie. »Ich hasse Leute, die derartige Szenen machen. Dabei ist er durchaus ein guter Arzt. Dasselbe Theater hat er schon mit jedem zweiten Mann im Tal gemacht. Linda Loring ist kein Flittchen. Sie sieht nicht so aus, sie redet nicht so und benimmt sich auch nicht so. Ich weiß wirklich nicht, was Dr. Loring da eingefallen ist.« »Vielleicht ist er ein bekehrter Trinker«, sagte ich. »Die werden dann zum großen Teil ziemlich puritanisch.« »Möglich wär's«, sagte sie und blickte hinüber zum See. »Was für ein friedliches Fleckchen Erde ist das hier. Man sollte doch meinen, hier müsste ein Schriftsteller glücklich sein können.« Sie wandte sich halb, um mich anzusehen. »Sie sind also nicht zu dem zu überreden, worum Roger Sie gebeten hat.« »Ich sehe keinen Sinn darin, Mrs. Wade. Ich könnte doch nichts tun. Das habe ich alles schon einmal gesagt. Es gäbe keine Garantie, dass ich zur rechten Zeit zur Stelle bin. Ich müsste dann die ganze Zeit zur Stelle sein, aber das wäre unmöglich, selbst wenn ich sonst gar nichts zu tun hätte. Wenn bei ihm die Sicherung durchbrennt zum Beispiel, dann geht das wie ein Blitz. Aber ich habe noch keinerlei Anzeichen bei ihm entdeckt, dass die Sicherung nicht mehr sicher ist. Er wirkt auf mich eigentlich ganz gefestigt.« Sie sah auf ihre Hände nieder. »Wenn er das Buch zu Ende bringen könnte, wäre alles viel besser, glaube ich. Dabei kann ich ihm nicht helfen.« Sie sah auf und legte die Hände neben sich auf die Kante des Liegestuhls. Sie beugte sich ein wenig vor. Sie können, wenn er daran glaubt, dass Sie es können. Das ist der springende Punkt. Liegt es vielleicht daran, dass es Ihnen unangenehm wäre, Gast in unserem Hause zu sein und dafür bezahlt zu werden? Er braucht einen Psychiater, Mrs. Wade. Wenn Sie einen kennen, der kein Scharlatan ist. Sie blickte verwirrt. Einen Psychiater? Warum? Ich klopfte die Asche aus meiner Pfeife und behielt sie in der Hand, um zu warten, dass der Kopf sich abkühlte, ehe ich sie wegsteckte. Wenn Sie die Meinung eines Dilettanten wollen, hier ist sie. Er glaubt, dass irgendwo in seinem Unterbewusstsein ein Geheimnis vergraben liegt, an das er nicht herankommt. Es kann eine geheime Schuld sein gegenüber sich selbst, sie kann sich aber auch auf jemand anders beziehen. Er glaubt, da liegt der Grund dafür, dass er trinkt. Er kann an die Sache nicht heran. Er glaubt vermutlich, was da passiert ist, das ist passiert, während er betrunken war, und so müsste er es dort finden, wo die Leute landen, wenn sie betrunken sind, richtig sinnlos besoffen, wie er es dann ist. Das ist ein Job für einen Psychiater, so weit, so gut. Stimmt meine Vermutung nicht, dann betrinkt er sich, weil er es will oder nicht anders kann, und der Einfall mit dem Geheimnis ist bloß eine Ausflucht. Er kann sein Buch nicht schreiben oder jedenfalls kann er es nicht zu Ende bringen, weil er sich betrinkt. Das heißt, seine Annahme scheint die zu sein, dass er sein Buch nicht zu Ende bringen kann, weil er sich mit dem Trinken selbst aus dem Verkehr zieht. Es könnte auch umgekehrt sein. »Oh nein«, sagte sie, »nein, Roger hat ein großes Talent. Ich habe das ganz sichere Gefühl, dass seine besten Arbeiten noch vor ihm liegen.« »Ich sagte Ihnen ja, es ist die Meinung eines Dilettanten. An dem Morgen neulich haben Sie gemeint, er könne vielleicht die Liebe zu seiner Frau verloren haben. Aber das könnte umgekehrt sein.« Sie warf einen Blick zum Haus und wandte sich dann so, dass sie es im Rücken hatte. Ich sah in dieselbe Richtung. Wade stand drinnen an der Tür und blickte zu uns hinaus. Während ich noch hinsah, trat er hinter die Bar und griff nach einer Flasche. »Es hat keinen Zweck, sich da einzumischen«, sagte sie rasch. »Ich tue das nie, niemals. Wahrscheinlich haben Sie recht, Mr. Marlowe. Man kann nichts machen als abwarten, ob er auf seine eigene Art damit fertig wird.« Die Pfeife war jetzt kühl und ich steckte sie weg. »Da wir nun einmal ganz hinten in der Schublade kramen, wie steht's denn mit dem umgekehrt?« »Ich liebe meinen Mann«, sagte sie einfach. »Vielleicht nicht wie ein junges Mädchen liebt, aber ich liebe ihn. Eine Frau ist nur einmal ein junges Mädchen. Der Mann, den ich damals liebte, ist tot. Er ist im Krieg gefallen. Sein Name hatte, sonderbar genug, dieselben Initialen wie ihrer. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Nur, dass ich manchmal einfach nicht glauben kann, dass er tot ist. Seine Leiche ist nie gefunden worden, aber das war ja bei vielen Männern so.« Sie bedachte mich mit einem forschenden Blick. »Manchmal, nicht oft natürlich, wenn ich in eine stille Cocktailbar gehe oder in die Halle eines guten Hotels zu einer Zeit, wo kein Betrieb ist, oder wenn ich an Deck eines Schiffes bin, ganz früh am Morgen oder sehr spät in der Nacht, dann kommt mir der Gedanke, ich könnte ihn sehen, wie er in einer schattigen Ecke auf mich wartet.« Sie hielt inne und schlug die Augen nieder. »Es ist sehr töricht, ich schäme mich auch deswegen, es war die große Liebe zwischen uns. Die wilde, geheimnisvolle, unwahrscheinliche Liebe, die nie kommt als nur ein einziges Mal.« Sie verstummte und saß da wie halb in Trance und blickte auf den See hinaus. Ich sah wieder zum Haus. Wade stand gleich hinter der offenen Tür, ein Glas in der Hand. Ich wandte mich zu Eileen zurück. Für sie war ich nicht mehr vorhanden. Ich stand auf und ging ins Haus. Wade lehnte da mit seinem Drink, und der Drink sah ziemlich stark aus, und seine Augen hatten einen unsteten Glanz. »Wie kommen Sie denn mit meiner Frau zurande, Marlowe?« Er sagte es mit verzogenem Mund. »Ich stelle ihr nicht nach, wenn Sie das meinen.« »Genau das meine ich. Sie haben sie neulich abends geküsst. Vielleicht bilden Sie sich ein, Sie sind ein ganz toller Hecht, aber Sie vergeuden nur Ihre Zeit, alter Freund. Selbst wenn Sie den richtigen Schliff haben.« Ich versuchte, an ihm vorbeizukommen, aber er hielt mich mit seiner festen Schulter auf. Warum so eilig, Verehrtester? Wir sehen Sie gern bei uns. Wir haben so selten Privatdetektive im Haus.«
»Ich war erst einmal da und schon zu oft«, sagte ich. Er hob das Glas und trank. Als er es sinken ließ, warf er mir einen gehässigen Seitenblick zu.
»Sie sollten sich etwas mehr Zeit lassen, Widerstandsfähigkeit zu entwickeln«, sagte ich zu ihm. »Leere Worte, was?«
»Okay, Herr Nachhilfelehrer, kleiner Kursus in Charakterbildung fällig. Sie sollten doch genug Verstand haben, um einen Säufer nicht erziehen zu wollen. Säufer lassen sich nicht erziehen, mein Freund. Sie lösen sich in ihre Bestandteile auf. Und zum Teil macht dieser Prozess einen Riesenspaß.«
Er trank wieder aus dem Glas. Es war fast leer.
»Und zum Teil ist es grauenhaft, aber wenn ich die funkelnden Worte des guten Dr. Loring zitieren darf, eines dreckigen Saukerls mit einer kleinen schwarzen Tasche, lassen Sie die Finger von meiner Frau Marlowe. Natürlich sind Sie scharf auf sie. Das sind Sie alle. Sie möchten gern mit ihr schlafen. Alle möchten das. Sie möchten ihre Träume teilen und an der Rose ihrer Erinnerungen schnuppern. Vielleicht möchte ich das auch gern. Aber da ist nichts, was sich teilen ließe, alter Freund. Nichts, nichts, nichts. Sie sind ganz allein im Dunkeln.«
Er nahm den letzten Schluck aus seinem Glas und drehte es um.
»Leer wie das hier, Marlowe. Absolut nichts da. Ich weiß, was ich sage.«
Er stellte das Glas auf den Rand der Bar und ging steif auf den Fuß der Treppe zu. Er stieg etwa ein Dutzend Stufen hoch, wobei er sich am Geländer festhielt, dann blieb er stehen und lehnte sich dagegen. Er blickte mit einem sauren Grinsen auf mich nieder.
»Verzeihen Sie den kitschigen Sarkasmus, Marlowe. Sie sind ein netter Kerl. Ich will nicht, dass Ihnen was passiert.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Vielleicht ist sie noch nicht dazu gekommen, Ihnen von dem gruseligen Zauber Ihrer ersten Liebe zu erzählen, dem Burschen, der in Norwegen vermisst ist. Sie möchten doch nicht auch eines Tages vermisst sein, oder, alter Freund? Sie sind mein spezieller Leibdetektiv. Sie finden mich, wenn ich in der wilden Schönheit von Sepulveda Canyon verschütt gegangen bin.« Er machte mit der flachen Hand eine kreisende Bewegung auf dem polierten Holzgeländer. »Es würde mir in der Seele wehtun, wenn Sie selber auch verschütt gingen. Wie dieser Typ, der sich bei den Limettensaftern angehängt hat. Der ist derart verschütt gegangen, dass man sich manchmal fragt, ob er überhaupt je existiert hat. Was meinen Sie? Ob sie ihn vielleicht einfach erfunden hat, um ein Püppchen zum Spielen zu haben?
Wie soll ich das wissen?«
Er sah auf mich herunter. Zwischen seinen Augen hatten sich jetzt tiefe Falten gebildet und sein Mund war von Bitterkeit verzerrt.
»Wie soll das überhaupt jemand wissen? Vielleicht weiß sie es selber nicht.
Kindchen ist müde. Kindchen hat zu lange mit kaputtem Spielzeug gespielt. Kindchen muss in die Haia.«
Er stieg die Treppe weiter hinauf.
Ich stand da, bis Candy hereinkam und anfing, um die Bar herum aufzuräumen, Gläser auf ein Tablett zu stellen, Flaschen zu untersuchen, um zu sehen, was übrig geblieben war. Er schenkte mir dabei keinerlei Beachtung, oder so dachte ich jedenfalls. Dann sagte er, »Senor, ein Drink ist noch übrig, wäre schade, ihn wegzuschütten.« Er hielt eine Flasche hoch. »Trinken Sie ihn selber.«
»Gracias, Señor. No me gusta. Un vaso de cerveza. No más.
Ein Glas Bier ist bei mir die Grenze.«
Kluges Köpfchen. »Ein Säufer im Haus ist genug«, sagte er und starrte mich an.
»Ich spreche gut Englisch, nicht?«
»Sicher. Sehr schön.
Aber ich denke Spanisch. Manchmal denke ich mit einem Messer. Der Boss gehört mir. Er braucht keine Hilfe, hombre. Ich kümmere mich um ihn, verstanden?
Einen tollen Job haben Sie da, Bubi.«
Ich ging zur Tür und machte mich davon. Später am Abend, so zwischen 9.30 Uhr und 10, rief ich bei den Waits an. Ich ließ es 8-mal läuten, dann legte ich auf. Aber ich hatte gerade erst die Hand vom Hörer genommen, als es bei mir zu klingeln begann. Es war Eileen Wade.
»Grad hat jemand hier angerufen«, sagte sie. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, das könnten Sie gewesen sein. Ich wollte eben unter die Dusche.
Ich war's auch, aber es war nicht wichtig, Mrs. Wade. Er kam mir ein bisschen wackelig vor, als ich ging. Roger, meine ich. Vielleicht fühle ich mich doch inzwischen ein bisschen verantwortlich für ihn.
Mit ihm ist alles in Ordnung, sagte sie. Er ist zu Bett gegangen und schläft fest. Ich glaube, das mit Dr. Loring ist ihm doch tiefer unter die Haut gegangen, als er gezeigt hat. Bestimmt hat er ihnen noch allerhand Unsinn erzählt.
Er sagte, er wäre müde und wollte ins Bett. Ganz vernünftig, fand ich.
Wenn das alles war, was er geredet hat, ja. Also dann, gute Nacht und vielen Dank für den Anruf, Mr. Marlowe.
Ich habe nicht gesagt, es wäre alles gewesen, was er geredet hat. Ich habe gesagt, dass er das sagte.
Eine Pause entstand. Dann: Jeder hat von Zeit zu Zeit mal fantastische Einfälle. Nehmen Sie Roger nicht zu ernst, Mr. Marlowe. Schließlich ist seine Fantasie ziemlich hoch entwickelt. Ganz natürlicherweise. Er hätte nach dem letzten Mal nicht so schnell wieder etwas trinken sollen. Bitte versuchen Sie, das doch alles zu vergessen. Ich nehme an, er war ziemlich rüde zu Ihnen, unter anderem.
Ihr Mann ist ein Mensch, der sich selber ins Auge sehen kann und feststellen, was los ist. Das ist keine sehr verbreitete Gabe. Gute Nacht, Mrs. Wade. Sie legte auf und ich holte das Schachbrett her. Ich stopfte mir eine Pfeife, ließ die Schachfiguren aufmarschieren, inspizierte sie auf französische Rasur und lose Knöpfe und spielte ein Meisterschaftsturnier durch zwischen Gortschakow und Meninkin, 72 Züge bis zum Remis, ein Musterbeispiel für den Kampf der unwiderstehlichen Streitmacht gegen das unbewegliche Ziel. Eine Schlacht ohne Waffen, ein Krieg ohne Blut und die komplizierteste Vergeudung menschlicher Intelligenz, die sich außerhalb einer Werbeagentur nur finden lässt. Eines Morgens rief George Peters von der Organisation Carney mich an und berichtete mir, er sei zufällig in der Gegend von Sepulveda Canyon gewesen und habe sich kurz mal auf Dr. Verringers Gelände umgetan, bloß aus Neugier. Aber Dr. Verringer wäre nicht mehr da gewesen. Ein halbes Dutzend Trupps Landvermesser hätten das Gebiet parzelliert. Er wäre mit ein paar Leuten ins Gespräch gekommen und die hätten von Dr. Verringer noch nicht einmal den Namen gehört gehabt. »Der arme Hund ist mit einem Butterbrot abgespeist worden«, sagte Peters. »Ich habe das nachgeprüft. Die Kerls haben ihm einen Riesen gegeben für die Abtretung. Bloß um Zeit und Kosten zu sparen. Und jetzt hackt jemand das ganze Gelände in lauter kleine Wohnparzellen und macht eine glatte Million damit im Jahr. Das ist der Unterschied zwischen Geschäft und Verbrechen. Fürs Geschäft braucht man Kapital. Manchmal denke ich, es ist der einzige Unterschied überhaupt.«
»Eine sehr zynische Bemerkung«, sagte ich, »und im Übrigen braucht man auch fürs Verbrechen Kapital, wenn es einigermaßen Format haben soll.«
»Und woher stammt das, mein Lieber? Nicht von Leuten, die eine Kneipe betreiben. Also dann, bis demnächst.«
Es war in der Nacht auf Freitag, 10:50, als Wade mich anrief. Seine Stimme klang belegt, fast gurgelnd, aber ich erkannte sie trotzdem irgendwie, und ich konnte sein kurzes, hartes, hastiges Atmen über das Telefon hören. »Ich bin in schlechter Verfassung, Marlowe. In ganz schlechter. Mir schwimmen die Fälle weg. Können Sie es einrichten, sofort herzukommen?«
»Klar. Aber lassen Sie mich vorher noch einen Moment mit Ihrer Frau sprechen.«
Er antwortete nicht. Es gab ein krachendes Geräusch, dann Totenstille. Dann nach einer kurzen Weile einen Bums, als stürze etwas um. Ich brüllte in das Telefon, bekam aber keine Antwort mehr. Zeit verging, schließlich das leichte Klicken eines Hörers, der aufgelegt wurde, und das Summen einer freien Leitung. In 5 Minuten war ich unterwegs. Ich schaffte es in knapp über einer halben Stunde und ich weiß eigentlich noch heute nicht wie. Ich sauste wie auf Flügeln über den Pass, geriet am Ventura Boulevard auf die Gegenfahrbahn, brachte es irgendwie fertig zu wenden, wurde von Lastern eingeklemmt und benahm mich insgesamt wie ein blutiger Narr. Ich raste mit knapp 90 Sachen durch Encino, einen Scheinwerfer seitlich auf die geparkten Wagen gerichtet, damit jeder, der vielleicht Lust bekam, plötzlich zwischen ihnen hindurch auf die Straße zu treten, doch einen gelinden Schock abkriegte, falls er nicht ganz blind war. Ich hatte jenes Glück, das man nur hat, wenn man sich um nichts schert. Keine Polizei, keine Sirenen, kein Blaulicht. Nur Visionen von dem, was im Hause Wade vielleicht gerade passierte. Und keine sehr angenehmen Visionen. Sie war allein mit einem betrunkenen Irren. Sie lag mit gebrochenem Genick am Fuß der Treppe. Sie hatte sich in einem Zimmer verbarrikadiert und draußen tobte einer herum und versuchte, die Tür aufzubrechen.
Es war alles ganz anders. Als ich den Olds die Zufahrt hinaufriss, brannte im ganzen Haus Licht und sie stand unter der offenen Haustür, eine Zigarette im Mund. Ich stieg aus und lief über den Plattenbelag auf sie zu. Sie hatte lange Hosen an und ein Hemd mit offenem Kragen. Sie sah mir gelassen entgegen. Wenn es hier überhaupt eine Aufregung gab, dann hatte ich sie mitgebracht. Das Erste, was ich sagte, war so schwachsinnig wie mein ganzes übriges Verhalten. Ich dachte, sie rauchen nicht. Was? Nein, normalerweise tue ich's auch nicht. Sie ließ die Zigarette fallen und trat sie aus. Nur gelegentlich mal, sehr selten. Er hat Dr. Verringer angerufen. Es war eine entrückte, völlig ruhige Stimme, eine Stimme, wie man sie nachts über dem Wasser hört, vollkommen entspannt. »Das konnte er gar nicht«, sagte ich. »Dr. Verringer wohnt nicht mehr dort, er hat mich angerufen.« »Ach, wirklich?« »Ich hörte nur, wie er telefonierte und jemanden bat, sofort herzukommen. Ich dachte, das muss Dr. Verringer sein.« »Wo ist er jetzt?« »Er ist gestürzt«, sagte sie. »Er muss den Stuhl zu weit nach hinten gekippt haben, das ist ihm schon früher passiert. Er hat sich den Kopf irgendwo angeschlagen, es war Blut da, aber nicht viel.« »Na, das ist ja schön«, sagte ich. »Sehr viel Blut können wir gar nicht gut gebrauchen. Wo ist er jetzt?«, habe ich sie gefragt. Sie sah mich ernst und feierlich an. Dann zeigte sie mit dem Finger. »Da draußen irgendwo, am Straßenrand oder in den Büschen am Zaun.« Ich beugte mich vor und sah ihr scharf ins Gesicht. »Um Himmels Willen, haben Sie denn nicht nachgesehen?« Erst jetzt ging mir langsam auf, dass sie unter einem Schock stand. Dann sah ich über den Rasen hinüber. Ich konnte nichts erkennen, aber vor dem Zaun lag auch tiefer Schatten. »Nein, ich habe nicht nachgesehen«, sagte sie ganz gelassen. »Suchen Sie ihn. Ich kann nicht mehr, ich bin am Rand meiner Kräfte. Ich bin schon über den Rand hinaus. Suchen Sie ihn.« Sie drehte sich um und ging zurück ins Haus. Die Tür ließ sie offen. Sie kam nicht sehr weit. Etwa einen Meter hinter der Tür sackte sie einfach zusammen und blieb am Boden liegen. Ich hob sie auf und legte sie auf eine der beiden großen Chaiselongen, die sich an einem langen, hellen Cocktailtisch gegenüberstanden. Ich fühlte ihren Puls. Er war eigentlich nicht sehr schwach oder unregelmäßig. Sie hatte die Augen geschlossen und die Lider waren blau. Ich ließ sie dort liegen und ging wieder nach draußen. Er lag ganz richtig da, wie sie gesagt hatte. Er war auf die Seite gefallen im Schatten des Hibiskus. Er hatte einen schnellen, hart klopfenden Puls und sein Atmen war unnatürlich. Sein Hinterkopf fühlte sich klebrig an. Ich sprach auf ihn ein und schüttelte ihn ein wenig. Ich schlug ihm ein paar Mal leicht ins Gesicht. Er murmelte etwas, kam aber nicht zu sich. Ich zerrte ihn in eine sitzende Haltung, zog mir einen seiner Arme über die Schulter, hiefte ihn mir auf den Rücken und hielt ihn dort an einem Bein fest. Es ging nicht. Er war so schwer wie ein Zementsack. Wir setzten uns beide ins Gras. Ich holte kurz Luft und versuchte es noch einmal. Schließlich brachte ich es so weit, dass er schräg längs wie eine Feuerwehrleiter auf meinem Rücken hing und schleppte mich mit ihm über den Rasen auf die offene Haustür zu. Der Weg kam mir so weit vor wie eine Reise nach Siam. Die beiden Stufen des Portikus waren Meter hoch. Ich stolperte zur Couch hinüber, ging in die Knie und rollte ihn ab. Als ich mich wieder aufrichtete, hatte ich das Gefühl, als sei mein Rückgrat an mindestens drei Stellen angeknackst. Eileen Wade war nicht mehr da. Ich hatte den Raum für mich. Aber ich war im Moment zu erschöpft, um mir Gedanken zu machen, wo wer war. Ich setzte mich hin, sah ihn an und wartete, dass ich wieder zu Atem kam. Dann fiel mein Blick auf seinen Kopf.
Er war blutverschmiert. Sein Haar war davon verklebt. Es sah nicht sehr schlimm aus, aber bei einer Kopfwunde weiß man ja nie. Dann stand Eileen Wade neben mir und blickte ganz gelassen mit immer noch demselben entrückten Ausdruck auf ihn nieder. »Tut mir leid, dass ich ohnmächtig geworden bin«, sagte sie. »Ich weiß gar nicht, warum.« »Ich glaube, wir sollten lieber einen Arzt rufen.« »Ich habe schon mit Dr. Loring telefoniert. Er ist mein Arzt, wissen Sie. Er wollte nicht kommen.«
»Dann versuchen Sie es bei einem anderen.«
»Oh, er kommt schon«, sagte sie. »Er wollte nicht, aber er kommt, sobald er es einrichten kann.«
»Wo ist Candy?«
»Candy müsste jetzt eigentlich wieder zu Hause sein«, sagte sie. »Ich werde gehen und nachsehen. Er hat ein Zimmer hinter der Garage.« Sie ging durch einen Bogengang davon und ich setzte mich hin und beobachtete Wade. Der große, starke Dichtersmann schnarchte ruhig vor sich hin. Sein Gesicht schwitzte, aber ich ließ die Decke über ihm. Nach ein paar Minuten kam Eileen zurück. Sie hatte Candy bei sich. Der Max hatte ein schwarz-weiß kariertes Sporthemd an, scharf gebügelte schwarze lange Hosen ohne Gürtel, zweifarbige schwarz-weiße Wildlederschuhe, makellos sauber. Sein dichtes schwarzes Haar war straff zurückgebürstet und glänzte von Haaröl oder Pomade. »Senor«, sagte er und deutete eine kurze, sarkastische Verbeugung an. »Helfen Sie Mr. Marlowe, meinen Mann nach oben zu tragen, Candy. Er ist gefallen und hat sich etwas verletzt. Tut mir leid, dass ich Sie behelligen muss.«
»De nada, Senora«, sagte Candy lächelnd.
»Ich glaube, ich sage dann gute Nacht«, sagte sie zu mir. »Ich bin todmüde. Candy wird Ihnen alles holen, was Sie brauchen.« Sie ging langsam die Treppe hinauf. Candy und ich sahen ihr nach. »Tolle Puppe«, sagte er vertraulich. »Bleiben Sie über Nacht?« »Schwerlich.« »Es Lastima. Sie ist sehr einsam, sehr allein.«
»Blinzeln Sie nicht so frech, Freundchen. Kommen Sie, wir bringen den hier ins Bett.«
Candy warf einen traurigen Blick auf Wade, der auf der Couch schnarchte. »Pobrecito«, murmelte er, in einem Ton, als meinte er es ehrlich. »Borracho como una Cuba.«
»Blau wie ein Veilchen mag er sein, aber klein ist er bestimmt nicht«, sagte ich. »Sie nehmen die Füße.«
»Wir trugen ihn. Und selbst für zwei war er noch so schwer wie ein Bleisarg. Als wir die Treppe erklommen hatten, gingen wir über einen offenen Balkon an einer verschlossenen Tür vorüber. Candy zeigte mit dem Kinn darauf. »La Signora«, flüsterte er, »wenn Sie ganz leise klopfen, lässt sie Sie vielleicht rein.«
Ich gab ihm keine Antwort, weil ich ihn brauchte. Wir gingen mit unserer Schnapsleiche weiter, bogen in eine Tür ein und ließen sie aufs Bett plumpsen. Dann packte ich Candy beim Arm, hoch oben dicht an der Schulter, wo ein harter Griff wehtut. Meiner sollte ihm wehtun. Er zuckte ein bisschen, dann wurde sein Gesicht hart. »Wie heißen Sie, Cholo?«
»Nehmen Sie die Finger weg von mir«, schnappte er, »und nennen Sie mich nicht Cholo. Ich bin kein illegaler Grenzgänger. Mein Name ist Juan Garcia de Soto y Sotomayor. Ich bin Chilene.«
»Okay, Don Juan, dann vergessen Sie auch hier Ihre Manieren nicht. Nehmen Sie Ihre Nase und Ihren Mund in Acht, wenn Sie von den Leuten reden, für die Sie arbeiten.«
Er riss sich los und trat zurück, die schwarzen Augen heiß vor Wut. Seine Hand schlüpfte in sein Hemd und kam mit einem langen, dünnen Messer hervor. Er balancierte es mit der Spitze auf dem Handballen, fast ohne auch nur hinzusehen. Dann zog er die Hand nach unten weg und fasste den Griff des Messers, während es in der Luft hing. Das Ganze geschah sehr schnell und ohne sichtbare Anstrengung. Seine Hand fuhr in Schulterhöhe, schnellte dann vor und das Messer sauste durch die Luft und steckte zitternd im Holz des Fensterrahmens.
»Cuidado, Señor«, sagte er scharf und höhnisch. »Und halten Sie Ihre Pfoten weg von mir. Mit mir springt keiner so um.«
Er ging geschmeidig durchs Zimmer, zupfte das Messer aus dem Holz, warf es in die Luft, wirbelte auf den Zehen herum und fing es hinter sich auf. Wie der Blitz verschwand es wieder unter seinem Hemd.
Sauber, sagte ich, aber eine kleine Idee zu protzig. Er kam auf mich zugeschlendert, spöttisch lächelnd. Und es könnte Ihnen einen gebrochenen Ellbogen einbringen, sagte ich. So etwa. Ich packte sein rechtes Handgelenk, riss ihn aus der Balance, schob mich an seine Seite und ein wenig hinter ihn und fuhr mit dem angewinkelten Unterarm hinter seinem Ellbogengelenk in die Höhe. Ich drückte es durch, indem ich meinen Unterarm als Hebelpunkt benutzte. »Ein fester Ruck«, sagte ich, »und Ihr Ellbogengelenk hat einen Knacks.« »Ein Knacks genügt. Als Messerwerfer wären Sie für ein paar Monate außer Gefecht. Macht man den Ruck noch etwas fester, ist das Gelenk für immer im Eimer. Ziehen Sie Mr. Wade die Schuhe aus.« Ich ließ ihn los und er grinste mich an. »Guter Trick«, sagte er. »Ich werde ihn mir merken.« Er wandte sich Wade zu und langte nach einem seiner Schuhe. Dann hielt er inne. Es waren Blutflecke auf dem Kissen. »Von wem hat der Boss die Verletzung?« »Nicht von mir, alter Freund. Er ist gefallen und hat sich irgendwo den Kopf angeschlagen. Es ist nur ein leichter Hautriss.« Candy atmete langsam aus. »Sie haben ihn fallen sehen?« »War schon bevor ich kam. Sie mögen ihn ganz gern, was?« Er gab mir keine Antwort, er zog die Schuhe ab. Wir brachten Wade so nach und nach aus seinen Klamotten, und Candy kramte einen grün-silbernen Pyjama hervor. Wir steckten Wade hinein, brachten ihn ins Bett und deckten ihn gut zu. Er schwitzte immer noch und schnarchte auch immer noch. Candy sah traurig auf ihn herunter und schüttelte den öligen Kopf ganz langsam hin und her. »Jemand muss auf ihn aufpassen«, sagte er, »ich gehe mich umziehen. Legen Sie sich etwas aufs Ohr, ich passe schon auf ihn auf. Ich kann Sie ja rufen, wenn ich Sie brauche.« Er sah mir fest ins Gesicht. »Dann passen Sie aber gut auf ihn auf«, sagte er mit ruhiger Stimme, »so gut Sie nur immer können.« Er ging aus dem Zimmer. Ich ging ins Bad und holte einen nassen Waschlappen und ein dickes Handtuch. Ich drehte Wade ein wenig auf die Seite, breitete das Handtuch auf das Kissen und wusch ihm das Blut vom Kopf so vorsichtig, dass die Wunde nicht wieder zu bluten anfing. Ich sah jetzt, dass es ein scharfer, flacher Riss von etwa 2 Zoll Länge war. Das war nicht weiter tragisch. Es hätte zwar nichts geschadet, ihn zu nähen, aber vermutlich war das gar nicht unbedingt notwendig. Ich suchte mir eine Schere und schnitt das Haar so weit weg, dass ich einen Streifen Pflaster darüber kleben konnte. Dann drehte ich ihn wieder auf den Rücken und wusch ihm das Gesicht. Wahrscheinlich war das ein Fehler. Er schlug die Augen auf. Sein Blick war zuerst verschwommen und ziellos. Dann klärte er sich und er sah mich neben dem Bett stehen. Seine Hand bewegte sich, wanderte tastend zum Kopf und spürte das Pflaster. Seine Lippen murmelten etwas, dann klärte sich auch seine Stimme. »Wer hat mich geschlagen, Sie?« Seine Hand betastete das Pflaster. »Niemand hat Sie geschlagen, Sie haben einen Fall getan.« »Einen Fall? Wann? Wo?« »Wo Sie telefoniert haben, Sie haben mich angerufen. Ich hörte, wie Sie fielen, durch die Leitung.« »Ich habe Sie angerufen?« Ein Grinsen kam langsam auf sein Gesicht. »Immer zur Verfügung, Sie, was? Wie spät ist es?« »Schon nach 1.« »Wo ist Eileen?« »Zu Bett gegangen, sie war am Ende.« Er dachte schweigend darüber nach, seine Augen waren voll Qual. »Habe ich...« Er hielt inne und zuckte zusammen. »Sie haben sie nicht angerührt, soweit ich weiß. Wenn es das ist, was Sie meinen. Sie sind einfach nur nach draußen gegangen und am Zaun ohnmächtig geworden. Hören Sie auf zu sprechen?« »Schlafen Sie.« »Schlafen«, sagte er still und langsam wie ein Kind, das seine Lektion aufsagt. »Wie geht das? Vielleicht hilft eine Pille. Haben Sie welche?« »In der Schublade. Nachttisch.« Ich machte sie auf und fand eine Plastikflasche mit roten Kapseln darin. Sekonal zu 1,5 Gran. Rezept von Dr. Loring. »Dieser nette Dr. Loring. Ausgestellt für Mrs. Roger Wade.« Ich schüttelte 2 davon heraus, legte das Fläschchen wieder hinein und goss aus einer Thermosflasche, die auf dem Nachttisch stand, Wasser in ein Glas.
Er sagte, eine Kapsel würde schon genügen. Er nahm sie, trank etwas Wasser nach, legte sich zurück und starrte wieder gegen die Decke. Einige Zeit verging. Ich saß auf einem Stuhl und beobachtete ihn. Er schien gar nicht schläfrig zu werden. Dann sagte er langsam, »Da fällt mir etwas ein. Tun Sie mir einen Gefallen, Marlow. Ich habe da so ein ganz verrücktes Zeug geschrieben und ich will nicht, dass Eileen es sieht. Es liegt auf der Schreibmaschine unter der Hülle. Zerreißen Sie es für mich.«
»Wird gemacht. Ist das alles, was Ihnen einfällt?«
»Eileen fehlt doch nichts.«
»Ganz bestimmt nichts?«
»Ganz bestimmt, sie ist bloß müde. Lassen Sie den Dingen ihren Lauf, Wade. Hören Sie auf zu denken. Ich hätte Sie nicht fragen sollen.«
»Hören Sie auf zu denken«, sagt der Mann. Seine Stimme war ein bisschen schläfrig jetzt. Er sprach wie zu sich selbst. »Hören Sie auf zu denken, hören Sie auf zu träumen, hören Sie auf zu lieben, hören Sie auf zu hassen. Gute Nacht, mein Fürst. Ich nehme doch noch die andere Pille.«
Ich gab sie ihm wieder mit etwas Wasser. Er legte sich wieder zurück, diesmal mit seitlich gewandtem Kopf, so dass er mich sehen konnte. »Hören Sie, Marlow, ich habe da so ein Zeug geschrieben und ich will nicht, dass Eileen...«
»Das haben Sie mir schon gesagt, ich kümmere mich darum, wenn Sie eingeschlafen sind.«
»Ah ja, danke, schön, dass Sie hier sind, sehr schön.« Wieder eine ziemlich lange Pause. Seine Lider wurden allmählich schwer. »Schon mal einen Menschen getötet, Marlow?«
»Ja.«
»Grässliches Gefühl, nicht?«
»Manchen Leuten gefällt's.«
Seine Augen fielen ganz zu. Dann öffnete er sie wieder, aber der Blick war verschwommen.
»Wie kann es das?«
Ich gab keine Antwort. Die Lider senkten sich erneut, aber zögernd, ganz allmählich nur wie ein langsamer Vorhang im Theater. Er begann zu schnarchen. Ich wartete noch eine kleine Weile, dann dämpfte ich das Licht im Zimmer und ging hinaus. Vor Eileens Tür blieb ich stehen und lauschte. Ich hörte keine Bewegung drinnen, und so klopfte ich auch nicht. Wenn sie wissen wollte, wie es ihm ging, so musste sie sich schon bemühen. Ich machte alle Lichter aus, bis auf eine Stehlampe, und ging hinüber zum Arbeitszimmer. Die Tür war zu, aber es brannten zwei Lampen, eine Stehlampe am Ende der Ledercouch und eine Schreibtischlampe. Unter dieser stand auf einem schweren Gestell die Schreibmaschine und neben mir auf dem Tisch lag ein unordentlicher Haufen gelbes Papier. Ich setzte mich in einen Polsterstuhl und studierte die Zimmereinrichtung. Ich wollte wissen, wie er zu seiner Kopfwunde gekommen war. Auf dem Tisch stand eine Menge Zeug, unter anderem eine Bücherreihe zwischen zwei Bronzeelefanten und ein altmodisches, quadratisches Tintenfass aus Glas. Kein Blut. Fehlanzeige. Ich stand auf und knipste die Deckenbeleuchtung an. Sie reichte bis in die verschatteten Ecken. Und natürlich war die Lösung schließlich ganz simpel. Ein kantiger Papierkorb aus Metall lag drüben an der Wand, umgekippt inmitten verstreuten Papiers. Er konnte dort nicht hingelaufen sein, also war er geworfen oder gestoßen worden. Ich prüfte seine scharfen Kanten mit meinem angefeuchteten Taschentuch. Diesmal zeigte sich ein rotbrauner Schmier von Blut. Das also war das ganze Geheimnis. Wade war hinten übergefallen und hatte sich den Kopf an der scharfen Ecke des Papierkorbs angeschlagen. Höchstwahrscheinlich hatte er sie nur gestreift, hatte sich dann wieder aufgerappelt und das verdammte Ding mit einem Fußtritt quer durchs Zimmer befördert. Ganz einfach. Dann wollte er rasch noch einen Schluck nehmen. Die Sachen standen auf dem Cocktailtisch vor der Couch. Eine leere Flasche, eine Dreiviertel volle, eine Thermoskaraffe mit Wasser und eine Silberschale, die Eiswürfel enthalten hatte und jetzt auch nur noch Wasser enthielt. Es war nur ein Glas da und das hatte ziemliches Format. Nach dem Drink fühlte er sich dann etwas besser. Verschwommen nahm er wahr, dass der Telefonhörer nicht auf der Gabel lag, und sehr wahrscheinlich erinnerte er sich nicht mehr, was er damit gemacht hatte, also ging er einfach hinüber und legte ihn auf. Jeder normale Mensch hätte noch einmal kurz Hallo in die Muschel gesagt, ehe er auflegte, nur um sich zu vergewissern. Aber nicht notwendigerweise ein Mann, der vom Trinken benebelt war und gerade einen Fall getan hatte. Aber das spielte an sich keine Rolle. Seine Frau mochte aufgelegt haben, sie hatte den Fall vielleicht gehört und den Krach, als der Papierkorb gegen die Wand flog und war ins Arbeitszimmer gekommen. Um die Zeit war ihm der letzte Drink zu Kopf gestiegen und er war aus dem Haus gestolpert und über den Rasen und dann an der Stelle ohnmächtig geworden, wo ich ihn gefunden hatte. Es war jemand unterwegs zu ihm. Wer das war, wusste er um diese Zeit nicht mehr. Vielleicht der gute Dr. Verringer. So weit, so gut. Was tat nun seine Frau? Sie konnte weder eingreifen noch ihn zur Vernunft bringen und hatte vielleicht sogar Angst vor dem bloßen Versuch. Also musste sie jemanden rufen, dass er herkam und ihr half. Die Dienerschaft hatte Ausgang, also musste es telefonisch geschehen. Nun, sie hatte jemand gerufen. Sie hatte den netten Dr. Loring angerufen. Ich hatte nur angenommen, es sei erst geschehen, nachdem ich eingetroffen war. Gesagt hatte sie das nicht. Von hier an fügte sich alles zusammen. Man hätte eigentlich erwarten sollen, dass sie nun nach ihm Ausschau hielt, ihn fand und sich vergewisserte, dass er nicht verletzt war. Aber es konnte ihm kaum schaden, wenn er in einer warmen Sommernacht einmal ein Weilchen auf der Erde lag. Fortbringen konnte sie ihn ja auf keinen Fall. Mich hatte es meine ganze Kraft gekostet, das zu schaffen. Aber man hätte nun auch wieder nicht erwartet, sie mit einer Zigarette in der offenen Haustür zu finden, ohne mehr als eine vage Vorstellung, wo er lag. Oder vielleicht doch? Ich wusste nicht, was sie mit ihm schon alles durchgemacht hatte, wie gefährlich er in diesem Zustand war, wie viel Angst sie vielleicht hatte, sich ihm zu nähern. »Ich kann nicht mehr, ich bin am Rand meiner Kräfte«, hatte sie zu mir gesagt, als ich ankam. »Suchen Sie ihn.« Dann war sie ins Haus gegangen und zusammengeklappt. Es gefiel mir immer noch nicht. Es gefiel mir auch nicht, dass sie abgeschwirrt war und in ihr Zimmer gegangen, während Candy und ich ihn nach oben ins Bett schafften. Sie hatte gesagt, sie liebe ihn. Er war ihr Mann. Sie waren 5 Jahre verheiratet. Er war ein schrecklich netter Kerl, wenn nüchtern. So hatte sie es selber ausgedrückt. Betrunken war er etwas anderes, etwas, von dem man sich fernhalten musste, weil es gefährlich war. Na schön, Schluss damit. Aber irgendwie gefiel es mir nicht, immer noch nicht. Wenn sie wirklich Angst gehabt hätte, dann hätte sie nicht dort in der offenen Tür gestanden und eine Zigarette geraucht. Wenn sie aber bloß verbittert gewesen wäre, in sich gekehrt, angewidert, dann wäre sie nicht ohnmächtig geworden. Es musste da noch etwas geben, eine andere Frau vielleicht. Dann hatte sie das aber ganz frisch entdeckt. Linda Loring? Konnte durchaus sein. Dr. Loring war der Ansicht, und er hatte diese Ansicht vor großem Publikum verkündet. Ich hörte auf, darüber nachzudenken und nahm die Hülle von der Schreibmaschine. Das Zeug war da, mehrere lose, mit Maschine beschriebene gelbe Blätter, die ich vernichten sollte, damit Eileen sie nicht zu sehen bekam. Ich nahm sie mit hinüber zur Couch und kam zu der Ansicht, dass ich zu der Lektüre eigentlich auch einen Drink verdiente. Es gab einen kleinen Waschraum neben dem Arbeitszimmer. Ich spülte das große Glas aus, kredenzte mir ein ordentliches Trankopfer und setzte mich dann damit hin, um zu lesen. Und was ich las, war wirklich happig. Etwa dies. Der Mond wird in 4 Tagen voll und ein rechteckiger Fleck Mondlicht ist auf der Wand und er sieht mich an wie ein großes, blindes, milchiges Auge, ein Wandauge. Blöder Witz. Verdammt alberner Vergleich, Schriftsteller. Immer muss alles wie sein. Mein Kopf ist so schlapp und weich wie Schlagsahne, aber nicht so süß. Schon wieder Vergleiche. Ich könnte kotzen, wenn ich bloß denke an den ganzen lausigen Schmuh. Ich könnte sowieso kotzen. Wahrscheinlich werde ich's auch. Drängt mich nicht, lasst mir Zeit. Die Würmer in meinem Solarplexus krabbeln und krabbeln und krabbeln. Im Bett wäre ich besser aufgehoben, jetzt aber unten drunter wäre dann wieder das dunkle Tier und das dunkle Tier würde ebenfalls herumkrabbeln und rascheln und einen Buckel machen und von unten gegen das Bett bumsen und dann würde ich einen Schrei loslassen, der für niemanden hörbar wäre als für mich allein. Ein Traumschrei, ein Schrei in einem Albtraum. Es ist nichts da, wovor man Angst haben müsste, und ich habe auch keine Angst, weil ja nichts da ist, wovor man Angst haben müsste, aber trotzdem habe ich einmal so dagelegen im Bett, und das dunkle Tier hat es gemacht mit mir, hat immerfort von unten gegen das Bett gebumst, und ich hatte einen Orgasmus. Das hat mich mehr angewidert als all die anderen widerlichen Dinge, die ich gemacht habe. Ich bin dreckig, ich muss mich dringend rasieren. Meine Hände zittern, ich schwitze, Ein fauliger Geruch umgibt mich, ich rieche es. Das Hemd ist nass unter den Armen und auf Brust und Rücken. Die Ärmel sind nass in den Ellbogenbeugen. Das Glas auf dem Tisch ist leer. Ich würde jetzt beide Hände brauchen, um mir das Zeug einzugießen. Vielleicht könnte ich direkt einen Zug aus der Flasche nehmen, um mich zu stärken. Von dem Geschmack kann einem glatt schlecht werden. Und nützen würde es sowieso nicht. Womöglich kann ich dann nicht mal mehr schlafen, und die ganze Welt stöhnt im Grausen der gequälten Nerven. Toller Stoff. Was, Wade? Mach weiter. Die ersten 2 oder 3 Tage geht es ganz gut, aber dann wird's negativ. Man leidet und trinkt noch ein Glas, und für eine kleine Weile ist's wieder besser, aber der Preis steigt immer höher und höher, und was man dafür bekommt, wird immer weniger und weniger, und dann kommt jedes Mal der Punkt, wo einem nichts mehr bleibt als das große Kotzen. Dann ruft man Dr. Verringer an. Also Verringer, ich bin mal wieder so weit. Aber jetzt ist kein Verringer mehr da. Er ist nach Kuba gegangen oder er ist tot. Der schwule Bubi hat ihn umgebracht. Armer alter Verringer, was für ein Schicksal, mit einem Bübchen im Bett zu sterben. Mit so einem Bübchen. Los, Wade, stehen wir auf und gehen wir mal was besichtigen. Irgendwas, wo wir noch nie gewesen sind und wo wir auch nie wieder hingehen werden, wenn wir da gewesen sind. Gibt dieser Satz einen Sinn? Nein, okay, ich will ja auch gar kein Geld dafür. Jetzt eine kurze Pause für eine längere Werbeeinlage. Also, ich hab's gemacht. Ich bin aufgestanden. Ich bin rübergegangen zur Couch. Und da knie ich nun neben der Couch, die Hände darauf gelegt und das Gesicht in die Hände und heule. Und dann habe ich gebetet und mich dafür verachtet, dass ich gebetet habe. Ein besoffener dritten Grades, der sich selbst verachtet. Zu wem oder was betest du eigentlich, verdammt nochmal, du Narr? Wenn ein gesunder Mensch betet, dann macht das der Glaube. Ein kranker Mensch betet und hat bloß Angst. Alles Quatsch, diese Beterei. Hör auf zu beten, du Witzbold. Sieh zu, dass du auf die Füße kommst und schenk dir was ein. Für alles andere ist es sowieso schon zu spät. Also, ich hab's geschafft, mit beiden Händen, auch richtig ins Glas eingeschenkt. Kaum einen Tropfen vorbeigeschüttet, wenn ich's bloß halten kann, ohne dass ich gleich kotzen muss. Lieber etwas Wasser dazu tun. Jetzt hochheben. Langsam, nicht zu viel auf einmal. Mir wird warm. Mir wird heiß. Wenn ich nur aufhören könnte zu schwitzen. Das Glas ist leer. Es steht wieder auf dem Tisch. Der Mond ist ganz umnebelt und gibt kaum Licht, aber ich habe das Glas trotzdem richtig hingestellt. Ganz vorsichtig, wie eine lange, dünne Vase mit einem Rosenzweig drin. Wenn ich's die Treppe hochschaffe, habe ich eine Belohnung verdient, ein Zeichen der Anerkennung von mir für mich. Ich habe ja so ein schönes Liebesverhältnis mit mir. Und das Schönste daran, keine Nebenbuhler. Doppelte Werbeeinlage. War oben und bin wieder runter, gefiel mir da nicht. Bei der Höhe kriege ich Herzflattern, aber ich haue immer noch feste in die Tasten. Was für ein Zauberer das Unbewusste doch ist. Wenn es bloß pünktlich und regelmäßig arbeitete. Oben war ebenfalls Mondschein, vermutlich derselbe Mond. Nichts Neues unter dem Monde. Er kommt und geht wie der Milchmann, und die Mondmilch ist immer dieselbe. Der Milchmond ist immer... Lass gut sein, Freund. Du hast dich verheddert. Nicht der richtige Augenblick jetzt, sich mit der Krankengeschichte des Mondes zu befassen. Du hast genug Krankengeschichten auf Lager, um das ganze verdammte Tal in die Kur zu nehmen. Sie schlief auf der Seite, ganz ohne einen Laut, die Knie angezogen. Zu still, fand ich. Man gibt doch immer irgendwelche Laute von sich, wenn man schläft. Vielleicht schlief sie ja gar nicht, vielleicht versuchte sie nur zu schlafen. Wäre ich näher rangegangen, hätte ich's gewusst, hätte aber auch ins Auge gehen können. Eins ihrer Augen öffnete sich doch. Oder sie sah mich an. Oder nein, hätte sich aufgesetzt und gesagt, »Ist dir übel, Liebling?« »Ja, mir ist übel, Liebling. Aber mach dir keine Gedanken darüber, Liebling, denn diese Übelkeit ist meine Übelkeit und nicht deine Übelkeit. Und schlaf du nur schön ruhig weiter und vergiss alles, und kein Schmutz soll von mir auf dich übergehen und nichts dir nahe kommen, was grausam und grau ist und hässlich.« Du bist eine Laus, Wade. Drei Adjektive. Du lausiger Schriftsteller. Kannst du, elende Laus, denn nicht einmal dein Bewusstsein strömen lassen, ohne es gleich in drei Adjektive zu packen, um Himmels Willen? Ich bin wieder nach unten gegangen, habe mich am Geländer festgehalten. Die Eingeweide schlingerten mir bei jedem Schritt, bei jeder Stufe, und ich habe sie nur mit einem Versprechen zusammengehalten. Ich hab's bis zur Halle geschafft, und ich hab's bis zum Arbeitszimmer geschafft und bis zur Couch, und ich habe gewartet, dass mein Herz sich langsam wieder beruhigte. Die Flasche steht griffbereit. Also was man auch gegen Wades Arrangements sagen kann, eins muss man ihm lassen. Die Flasche steht immer griffbereit. Niemand versteckt sie, niemand schließt sie weg. Niemand sagt, meinst du nicht, dass du jetzt genug hast, Liebling? Dir wird wieder übel werden, Liebling? Niemand sagt das. Denn niemand schläft auf der Seite, sanft und selig wie eine Rose. Ich habe Candy zu viel Geld gegeben, ein Fehler. Hätte mit einem Tütchen Erdnüsse anfangen sollen und dann langsam bis zur Banane steigern. Dann ein bisschen richtiges Taschengeld, gut dosiert, damit er nicht faul wird. Aber da gibt man ihm gleich zu Anfang einen großen Haufen von dem Zeug und im Nu hat er ein Bankkonto mit einem hübschen Notgroschen drauf. In Mexiko kann er von dem, was hier ein einziger Tag kostet, einen ganzen Monat leben und zwar herrlich und in Freuden. Was also, wenn er den Sparstrumpf voll hat? Was macht er dann? Aber hat der Mensch überhaupt je genug Geld, wenn er glaubt, er kann noch mehr kriegen? Vielleicht ist das ja in Ordnung. Vielleicht sollte ich den Drecksack mit den glänzenden Augen umbringen. Ein guter Mensch ist einmal für mich gestorben. Warum also nicht eine Küchenschabe im weißen Jackett? Vergessen wir, Candy, es findet sich immer ein Weg, eine Nadel stumpf zu machen. Den anderen werde ich nie vergessen. Das ist mit grünem Feuer in meine Leber eingekerbt. Lieber telefonieren. Verliere die Kontrolle. Spüre, wie sie zucken und zucken und zucken. Lieber schnell jemanden anrufen, bevor die rosa Dinger mir aufs Gesicht krabbeln. Anrufen, bloß schnell anrufen. Sue in Sioux City. Hallo, Vermittlung, ein Ferngespräch bitte. Hallo, Fernamt, geben Sie mir Sue in Sioux City. Welche Nummer sie hat? Gar keine Nummer, bloß der Name. Also, wozu schreibe ich das eigentlich? Was versuche ich mir da aus den Gedanken zu bringen? Ah, das Telefon. Lieber gleich telefonieren. Es wird schlimm, ganz schlimm. Das war alles. Ich faltete die Blätter doppelt zusammen und schob sie in die Brusttasche hinter das Portemonnaie. Ich ging zur Glastür hinüber, machte sie weit auf und trat auf die Terrasse hinaus. Das Mondlicht war mir ein bisschen verdorben. Aber wir hatten Sommer in Idle Valley und der Sommer kann einem nie ganz verdorben werden. Ich stand da und blickte über den reglosen, farblosen See und dachte nach, grübelnd, voller Fragen. Da hörte ich den Schuss.